und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier bei hardwarewartung.com. Ja, und wo normalerweise Yusuf auf mich wartet, ja, da bin ich heute alleine, denn wie letzte Woche angekündigt, Yusuf ist ja in dieser Woche im Urlaub und so habt ihr in dieser Woche nur das Vergnügen mit mir, aber ich hoffe, ich habe euch auch alleine eine Reihe von interessanten Themen zusammengestellt und ja, es gibt natürlich wieder einiges zu erzählen. Anfangen möchte ich gerne mit einer neuen Stanford-Studie und da geht es darum, wie KI-Schmeichelei unser Urteilsvermögen verzerren kann. Also die Studie zeigt, dass KI-Systeme ihre Nutzer systematisch in ihren Handlungen bestätigen, selbst wenn diese moralisch fragwürdig oder sogar schädlich sind und die Folgen reichen von verzerrter Selbstwahrnehmung bis hin zur Abhängigkeit von den Systemen. Und wer schon einmal ein KI-Chatbot um Rat gefragt hat, der kennt sicherlich das Gefühl, die Antwort klingt verständnisvoll und es ist fast schon beängstigend, wie sehr man da bestätigt wird. Und genau diese Tendenz zur übermäßigen Zustimmung in der Forschung auch als Psychofancy bezeichnet, das steht für Schmeichelei, Unterwürfigkeit, manche sprechen auch von Speichelleckerei, könnte ein ernsthaftes Problem darstellen. Ein Forschungsteam von der Stanford University hat in einer umfangreichen Studie untersucht, wie verbreitet dieses Phänomen ist und welche Auswirkungen es auf Nutzerinnen und Nutzer hat. Und die Ergebnisse sind durchaus alarmierend. Die Forscher unterscheiden dabei bewusst zwischen rein faktischer Psychofancy, etwa wenn ein Modell einer falschen Behauptung zustimmt, und dem, was sie Social Psychofancy nennen. Das ist die allgemeine Bestätigung der Handlungen, Perspektiven und des Selbstbildes einer Person. Und diese Form ist besonders tückisch, weil sie schwer erkennbar ist. Wenn der Chatbot auf die Aussage, ich glaube, ich habe etwas falsch gemacht, mit du hast getan, was für dich richtig war, antwortet, dann widerspricht er zwar der wörtlichen Aussage, bestärkt den Nutzer aber dennoch in seiner Position. Im ersten Teil der Studie analysierten die Forscher 11 führende KI-Modelle anhand von 3 Datensätzen mit insgesamt über 11.500 Anfragen. Die Ergebnisse sind eindeutig. Im Durchschnitt bestätigten die KI-Modelle die Handlungen der Nutzer um 49% häufiger als menschliche Vergleichspersonen, und zwar auch dann, wenn die beschriebenen Handlungen Täuschung, Rechtsbrüche oder andere Schädigungen enthielten. Eindringlich zeigte sich das bei Beiträgen aus dem Reddit-Forum Am I the Asshole? Das kennt vielleicht der eine oder andere schon mal davon gehört. Und da geht es nämlich darum, dass Menschen interpersonelle Konflikte schildern und dann die Community darüber abstimmt, wer im Unrecht ist. Bei Fällen, in denen das Urteil der Menschen klar gegen den Fragesteller ausfiel, hießen die KI-Modelle dennoch in durchschnittlich 51% der Fälle dessen Handlungen gut. Auch bei einem Datensatz mit 6.560 Aussagen zu potenziell schädlichen Handlungen, darunter Selbstschädigung, Verantwortungslosigkeit und Betrug, lag die durchschnittliche Bestätigungsquote der KI-Modelle immer noch bei 47%. Nicht alle KI-Systeme sind schmeichlerisch. Bei allgemeinen Beratungsfragen reichten die Unterschiede zur menschlichen Baseline von plus 38 Prozentpunkten bei Mistral 7b bis hin zu plus 55 Prozentpunkten bei DeepSeek und Llama 17b. Auch Claude von Anthropic mit plus 39 Prozentpunkten und Gemini von Google mit plus 40 Prozentpunkten lagen im unteren Bereich, während GPT-5 mit plus 52, GPT-4o plus 52, Llama 70b plus 52 und Llama 8b plus 52 deutlich höhere Zustimmungsraten zeigten. MIVS-Hall-Beiträgen auf Reddit verschoben sich die Rangfolgen teilweise. Gemini zeigte hier die niedrigste Psychofancy-Rate mit plus 18 Prozentpunkten, während Quen mit plus 79 und DeepSeek plus 76 Prozentpunkte besonders stark bestätigen. Claude lag mit plus 50 Prozentpunkten im Mittelfeld und diese Unterschiede zeigen, dass die Tendenz zur Schmeichelei zwar modellübergreifend besteht, aber durch Training und Designentscheidungen beeinflusst wird. Im zweiten Teil der Studie führten die Forschenden 3 vorregistrierte Experimente mit insgesamt 2.405 Teilnehmenden durch und die zentrale Frage, verändert eine einzige Interaktion mit schmeichlerischer KI tatsächlich Denken und Handeln der Nutzer? Und die Antwort lautet hier tatsächlich ja. In den Vignettenstudien auf Basis kurzer Fallgeschichten, in denen Teilnehmer hypothetische Konfliktsituationen bewerteten, stieg die Überzeugung, im Recht zu sein, um bis zu 62% nach Kontakt mit schmeichlerischer KI. Gleichzeitig sank die Bereitschaft, sich zu entschuldigen oder die Beziehung zu reparieren, um bis zu 28%. Besonders aufschlussreich war die dritte Studie. Hier diskutierten 800 Teilnehmer einen realen Konflikt aus ihrem eigenen Leben in einem Live-Chat über 8 Runden mit einem KI-Modell. Und auch hier zeigten sich signifikante Effekte. Die Teilnehmer fühlten sich in Kombination mit Psycho Fancy um 25% stärker im Recht und waren um 10% weniger bereit, Schritte zur Versöhnung zu unternehmen. Zudem entschuldigten sich Teilnehmer ohne KI-Schmeichelei deutlich häufiger in offenen Briefen an die andere Konfliktpartei. Und ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass weder der Kommunikationsstil noch das Wissen um die KI-Herkunft der Antwort die Wirkung der Psycho Fancy abschwächten. In einer der Studien variierten die Forschenden den Tonfall der Antwort, menschlich warm versus maschinell neutral. Und das Ergebnis, der Inhalt, nicht der Stil, bestimmte die Wirkung auf die Urteil der Teilnehmer. Stilistische Anpassungen allein können das Problem also nicht lösen. In einer weiteren Studie wurde den Teilnehmern mitgeteilt, die Antwort stamme entweder von einem Menschen oder von einer KI. Obwohl die Teilnehmer KI-Antworten als weniger vertrauenswürdig und qualitativ schlechter bewerteten als vermeintlich menschliche Antworten, waren sie gegen den verzerrenden Einfluss der Psycho Fancy nicht besser geschützt. Die explizite Kennzeichnung als KI generiert reichte nicht aus, um den Effekt zu neutralisieren. Und hier liegt das eigentliche Dilemma. Trotz der negativen Auswirkungen auf Urteilskraft und prosoziales Verhalten bevorzugten die Teilnehmer die schmeichlerischen Modelle. Und diese Antworten wurden als um 9-15% qualitativ hochwertiger bewertet. Das Vertrauen in die Modelle stieg ebenfalls, und zwar um 6-9%. Und die Absicht, das Modell erneut zu nutzen, erhöhte sich um 13%. Und dieses Muster erzeugt einen gefährlichen Kreislauf. Die Eigenschaft, die den größten Schaden anrichtet, ist gleichzeitig diejenige, die Nutzer anzieht und bindet. Und für Entwickler entsteht so ein Anreiz, Psycho Fancy beizubehalten oder sogar zu verstärken, weil sie Engagement und Nutzerzufriedenheit steigert. Ja, und die Studie identifiziert mehrere Mechanismen, die das Risiko verstärken könnten. Erstens, KI-Modelle werden häufig auf unmittelbare Nutzerzufriedenheit optimiert. Zweitens, wenn Psycho Fancy bessere Bewertungen erzeugt, wird sie durch das Training verstärkt. Den Entwicklern fehlen Anreize, dagegen vorzugehen, weil schmeichlerische Modelle höheres Engagement generieren. Und drittens, wiederholte KI-Nutzung könnte menschliche Beziehungen verdrängen. Nutzer offenbaren sich gegenüber KI bereits mehr als gegenüber Menschen und suchen zunehmend emotionale Unterstützung bei KI-Systemen. Besonders besorgniserregend ist ein vierter Punkt. Viele Nutzer nehmen KI-Systeme als objektiv, sachkundig und autoritativ wahr. Die Studie zeigt, dass Teilnehmer, die den Ratgeber als besonders objektiv einschätzten, stärker von der Psycho Fancy beeinflusst waren. Teilnehmer beschrieben schmeichlerische Modelle häufig als objektiv, fair oder ehrlich, obwohl sie ihnen lediglich nach dem Mund redeten. Und diese Fehlwahrnehmung untergräbt den eigentlichen Sinn von Beratung, nämlich eine Perspektive zu erhalten, welche die eigenen Annahmen hinterfragt. Vor dem Hintergrund, dass fast ein Drittel der US-Teenager angibt, für ernste Gespräche eher mit einer KI zu sprechen als mit Menschen und fast die Hälfte der US-Amerikaner unter 30 bereits Beziehungsratschläge von KI eingeholt hat, gewinnen diese Befunde natürlich auch nochmal an Dringlichkeit. Und die Forscher betonen, dass Marktmechanismen allein das Problem nicht lösen werden und fordern regulatorische und technische Maßnahmen. Dazu gehören verpflichtende Verhaltensaudit vor der Markteinführung von KI-Modellen, die Ausweitung von Optimierungszielen über kurzfristige Nutzerzufriedenheit hinaus sowie nutzerorientierte Interventionen wie Transparenzhinweise oder KI-Kompetenzprogramme, die auf Tendenzen in Richtung Psycho Fancy aufmerksam machen. Die Studie liefert damit auch ein methodisches Fundament. Die entwickelten Metriken und Datensätze ermöglichen eine frühzeitige Erkennung und kontinuierliche Überwachung von Social Psycho Fancy. Die Erfahrung aus der Social-Media-Ära, nämlich dass Optimierung auf unmittelbare Zufriedenheit langfristig schaden kann, sollte bei der Entwicklung von KI-Systemen nicht wiederholt werden. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Thema, und zwar bei OpenAI. Da kündigt sich eine Rekordfinanzierung und ein Börsengang an. OpenAI hat in seiner bisher größten Finanzierungsrunde 122 Milliarden US-Dollar eingenommen, wodurch das Unternehmen jetzt mit 852 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Angeführt wurde die Runde unter anderem von SoftBank und Andreessen Horowitz mit weiteren Beteiligungen von Amazon, Nvidia und Microsoft. Und bemerkenswert dabei ist, dass rund 3 Milliarden US-Dollar von Privatanlegern stammen und die Aktie in bestimmte ETFs aufgenommen wird, um die Aktionärsbasis zu erweitern. Das Unternehmen bereitet sich offensichtlich intensiv auf einen noch in diesem Jahr erwarteten Börsengang vor. OpenAI generiert mittlerweile einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar pro Monat und wächst laut eigenen Angaben 4-mal schneller als Unternehmen wie Alphabet oder Meta in einer vergleichbaren Phase. Ein neues Werbepilotprojekt verzeichnet bereits nach weniger als 6 Wochen wiederkehrende Jahreseinnahmen von über 100 Millionen US-Dollar. Es hat ja auch eine Weile gedauert, bis dieser Werbe-Coup dann auch mal gestartet wurde. Aber inzwischen wird relativ viel Werbung ausgespielt auf ChatGPT. Zur weiteren Absicherung und für Investitionen in Rechenleistung und Infrastruktur wurde eine Kreditlinie auf 4,7 Milliarden US-Dollar erweitert. Die Plattform hat mittlerweile mehr als 900 Millionen wöchentlich aktive Nutzer im Endkundenbereich sowie über 50 Millionen Abonnenten. Die Nutzung der Suchfunktion hat sich im letzten Jahr fast verdreifacht. Das Geschäftskundensegment wächst ebenfalls stark. Es macht nun 40% des Umsatzes aus und wird vom neuesten Modell GPT-5.4 angetrieben. Und OpenAI positioniert sich zunehmend als KI-Super-App und das erklärte Ziel ist es, die wichtigste und primäre Schnittstelle dafür zu werden, wie Menschen künstliche Intelligenz nutzen. Neue Zahlen gibt es von Anthropic. Erfahrene KI-Nutzer erzielen bessere Ergebnisse. Aktuelle Anthropic Economic Index 2026 liefert spannende Einblicke in die wirtschaftlichen Auswirkungen und das Nutzungsverhalten rund um den KI-Assistenten Claude. Die im März 2026 veröffentlichten Daten, die sind also ganz frisch und sie basieren auf Erhebungen vom Februar, zeigen deutliche Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen KI in ihren Alltag und Beruf integrieren. Und dabei zeigt sich, dass alltägliche und persönliche Anwendungen zunehmen und dass erfahrene Nutzer deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Auf der Webplattform Claude AI lässt sich eine zunehmende Diversifizierung der Anwendungsfälle beobachten. Und zwar, Auf der Webplattform Claude AI lässt sich eine zunehmende Diversifizierung der Anwendungsfälle beobachten. Während komplexe Programmieraufgaben immer häufiger in automatisierte Workflows über die API ausgelagert werden, nutzen Anwender die Weboberfläche vermehrt für alltägliche und persönliche Anfragen, wie zum Beispiel nach aktuellen Sportergebnissen, Haushaltstipps oder Produktvergleichen. Durch diese eher alltagsorientierte Nutzung ist der durchschnittliche wirtschaftliche Wert der Aufgaben auf Claude AI gemessen an den US-Löhnen der entsprechenden Berufe leicht von 49 US-Dollar 30 auf 47 US-Dollar 90 gesunken. Dennoch liegen die von Claude bearbeiteten Aufgaben weiterhin über dem nationalen Lohndurchschnitt der USA und erfordern in der Regel ein höheres Bildungsniveau der menschlichen Nutzer. Nach den Ergebnissen der Untersuchung wägen die Nutzer sehr bewusst zwischen den verschiedenen Claude-Modellen ab, um Kosten, Geschwindigkeit und Leistung an ihre Bedürfnisse anzupassen. Das leistungsstärkste Modell Opus wird gezielt für anspruchsvollere und wirtschaftlich wertvollere Tätigkeiten eingesetzt. So wählen zahlende Nutzer das Opus-Modell deutlich häufiger für komplette Softwareentwicklungen als für einfache Fragen. Die Daten zeigen einen klaren Trend. Mit jedem Anstieg des durchschnittlich angesetzten Stundenlohns einer Aufgabe um 10 US-Dollar nimmt die Nutzung des Opus-Modells auf der Plattform um 1,5 Prozentpunkte zu, bei API-Nutzern sogar um 2,8 Prozentpunkte. Interessant ist auch die Nutzungsverteilung von Opus nach Berufsgruppen. Hier liegen Informatik und Mathematik klar vorne, gefolgt von Finanzen und Management. Das Schlusslicht bilden Lehre, Bibliothekswesen und Bildung. Es gibt einen Learning-by-Doing-Effekt bei der Nutzung der KI. Nutzer, die Claude bereits seit über 6 Monaten verwenden, erzielen nach der Auswertung von Anthropic deutlich bessere Ergebnisse. Erfahrene Anwender nutzen die KI seltener für private Zwecke, sondern bringen zunehmend anspruchsvollere berufsbezogene Aufgaben ein. Interessanterweise delegieren sie Aufgaben nicht einfach nur an die KI, sondern arbeiten viel kollaborativer und iterativer mit ihr zusammen. Und diese Nutzer weisen eine spürbar höhere Erfolgsquote auf. Die Konzentration der KI-Nutzung schreitet also voran und das ist im weltweiten Vergleich an der Verteilung der Zugriffe zu erkennen. Die 20 Länder mit der höchsten Nutzung von Claude machen mittlerweile 48% der weltweit pro Kopf bereinigten Zugriffe aus. Dadurch und durch die beobachteten Lerneffekte besteht die Gefahr, bereits existierende Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt weiter zu verschärfen. Weil früher meist ohnehin technisch versierte Anwender durch ihre wachsende Erfahrung überproportional von den Vorteilen der KI profitieren, zeichnet sich ein auf Qualifikationen aufbauender technologischer Wandel ab, der hochqualifizierte Arbeitskräfte zunehmend begünstigen könnte. Jetzt zu Oracle. Da ist ein massiver Stellenabbau geplant. Und zwar sollen hier 20.000 bis 30.000 Stellen wegfallen. Und das hat verschiedene Gründe und auch ein relativ komplexen Kontext. Zunächst einmal ist da der finanzielle Druck und Kursverlust zu nennen. Der Aktienkurs von Oracle ist in diesem Jahr schon um etwa 25% eingebrochen. Auslöser dafür sind die Sorgen der Investoren über einen sinkenden Cashflow und die enormen Schulden, die das Unternehmen für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur aufnimmt. So kündigte Oracle zum Beispiel im Januar an, 50 Milliarden US-Dollar durch Fremd- und Eigenkapital aufzubringen. Durch die geplanten Entlassungen könnte der freie Cashflow laut Analysten um 8 bis 10 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Um mit größeren Cloud-Konkurrenten wie Amazon mithalten zu können, investiert Oracle stark in Rechenzentren für KI-Workloads. Ein massiver Treiber dafür ist ein Abkommen mit OpenAI im Wert von über 300 Milliarden US-Dollar, das die vertraglich zugesicherten, aber noch nicht realisierten Umsätze extrem in die Höhe schnellen ließ. Kommen wir jetzt zur beliebten Kategorie KIs Next Topmodel, und da gibt's auch wieder einiges Neues, was ich zu berichten habe. Und zwar gibt es zunächst einmal zwei neue Videomodelle, die ich euch vorstellen möchte. Zum einen haben wir hier Veo 3.1 Lite. Das ist ein neues und kosteneffektives Videomodell, das Google vorgestellt hat. Interessanterweise, relativ kurz nachdem OpenAI ja Sora seine Video-App eingestellt hat. Damit will Google offensichtlich ein Signal senden und zeigen, bei uns könnt ihr weiterhin Videos erstellen. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut, auch in der Demo, was man mit diesem Modell anstellen kann. Das ist schon recht beeindruckend. Man kann verschiedene Formate auswählen, wie Landscape, Portrait, und hat die Wahl zwischen verschiedenen Auflösungen wie 720p und 1080p. Man hat auch die Möglichkeit, die Dauer auf 4, 6 oder 8 Sekunden einzustellen, mit dann den entsprechenden Kosten, die dadurch entstehen. Und die Kosten sind erstaunlich günstig. Also pro Sekunde zahlt man zum Beispiel bei Veo 3.1 Lite in 720p Auflösung nur 5 US-Cent. Bei 1080p sind es 8 US-Cent. Und wenn man das vergleicht mit Veo 3.1, da sind es jeweils 40 Cent für die Sekunde. Allerdings kann man mit Veo 3.1 Lite keine 4K-Videos erstellen. Das ist mit Veo 3.1 möglich. Da zahlt man dann 60 US-Cent für die Sekunde. Und ein weiteres neues Videomodell, das ich euch auch vorstellen möchte, das ist Dreamina Seedance 2.0 von ByteDance. ByteDance werdet ihr kennen, das ist das Mutterunternehmen von TikTok. Und mit Dreamina Seedance 2.0 gibt es ein neues leistungsstarkes KI-Modell, das auch direkt in die Videobearbeitungsplattform CapCut integriert ist. Und das Tool richtet sich insbesondere an professionelle Content Creators und Unternehmen. Und man kann damit zum Beispiel multimodale Videoerstellung betreiben. Nutzer können Textprompts bis zu 9 Bilder, kurze Videos und Audioclips kombinieren, um hochauflösende Videos mit einer Länge von bis zu 15 Sekunden zu generieren. Und das Modell überzeugt dabei durch realistische Texturen, physikalisch korrekte Simulationen und konsistente Charakterdarstellung über mehrere Szenen hinweg. Problemen wie Deepfakes und Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen, integriert ByteDance strenge Schutzmaßnahmen. Jedes Video enthält ein unsichtbares Wasserzeichen. Zudem blockiert das System automatisch die Verwendung von realen Gesichtern ohne Genehmigung sowie geschütztes Material. Die Veröffentlichung erfolgt schrittweise und zunächst nur für zahlende Nutzer in ausgewählten Ländern, darunter Brasilien, Mexiko und in Südostasien sowie China, über die App Janjing. Mit diesem Ansatz schließt ByteDance dann eine Lücke auf den Markt, die auch wiederum durch den Rückzug von OpenAIs Video-KI Sora entstanden ist. Noch im Bereich Audio-KI gibt es etwas Neues, und hier hat Google Gemini 3.1 Flash Live vorgestellt für natürlichere Sprachdialoge. Es bietet schnellere Antworten, die Möglichkeit, natürlichere Gespräche zu führen und auch konfigurierbare Denkstufen für Entwickler. Es soll auch in der Lage sein, Tonlagen und Emotionen besser zu erkennen und in lauten Umgebungen soll es auch zuverlässiger arbeiten. Das Modell ist auch das neue Dialogmodell für den Live-Modus in der Gemini-App. Und die Antwortzeit von dem Modell liegt bei 2,98 Sekunden. Auf der Stufe Minimal sinkt die Qualität auf 70,5%. Die Antwortzeit verbessert sich dann aber auf unter einer Sekunde, genau gesagt 0,96 Sekunden. Und das Ganze ist über die Gemini Live API, Google AI Studio, Gemini Live und Search Live in mehr als 200 Ländern verfügbar. Und die Preise, die liegen bei 35 Cent pro Stunde Audioeingabe und bei 1,40 Dollar pro Stunde Audioausgabe. Damit in etwa auf dem Niveau des Gemini 2.5 Modells. Und damit gehört es zu den günstigsten Audio-KI-Modellen am Markt. Ja, und KI und Musikindustrie, das ist ja ein ganz eigenes Thema. Spätestens seit es KI-Musikgeneratoren wie Suno gibt. Und inzwischen gibt es eben sehr, sehr viele, die Musik per KI erzeugen. Und das offenbar auch in der Musikindustrie selbst. Das heißt also, die Songs, die wir im Radio hören oder die in den Charts kommen, die sollen nach einem Bericht, auf den ich gestoßen bin, tatsächlich auch schon teilweise per KI erzeugt sein. Und der Vorteil von diesen KI-Tools ist, dass sie die Musikproduktion erstens mal enorm beschleunigen und damit auch günstiger machen. Damit lassen sich fertige Demos aus Texten und Akkorden in Minutenschnelle erzeugen. Besonders drastisch ist der Wandel laut dem Bericht im Hip-Hop, wo geschätzt mehr als die Hälfte der neuen Sample-basierten Tracks auf KI-generierten Retro-Samples statt auf lizenzierten Originalen beruht. Während etablierte Künstler und Produzenten von dieser Effizienz dann auch wirklich profitieren, bricht für andere der Markt komplett weg. Dazu gehören Session-Musiker, Studioassistenten und weniger bekannte Songwriter. Die verlieren zunehmend ihre Aufträge. Ja, und auch die rechtliche Situation ist stark umstritten. Einerseits ist unklar, ob KI-generierte Musik überhaupt einen Urheberrechtsschutz genießen kann, weil die Schöpfungshöhe oft in Frage steht. Andererseits sehen sich Anbieter wie Suno mit Klagen von US-Musiklabels und auch der deutschen GEMA konfrontiert. Der Vorwurf lautet, dass die KI-Modelle ohne Erlaubnis mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert worden sein sollen. Trotz dieser rechtlichen Konflikte gibt es erste offizielle Partnerschaften, etwa zwischen Suno und der Warner Music Group. Und Kritiker befürchten auch eine Krise für Musiker und eine Überflutung der Streamingdienste mit massenhaft produzierter KI-Musik. Sie ist ja auch oft von Slop die Rede und auch von die Gefahr betrügerischer Streams. Und dazu hat sich Mickey Schulman, CEO von Suno, geäußert und er argumentiert, dass die KI lediglich die Musikproduktion demokratisiere, Kreativität fördere und lediglich ein neues Werkzeug sei, das die Musik vorantreibe. Fakt ist jedoch, dass KI-generierte Stimmen und Songs teilweise eine so hohe Qualität erreicht haben, dass sie Profis verunsichern und bereits in den Billboard- und Streaming gelandet sind. Ja, also ich persönlich habe ja auch schon sehr gerne und sehr viel mit solcher Musik-KI experimentiert und ich kann es wirklich bestätigen. Also die Ergebnisse, die sind inzwischen sehr, sehr gut. Allerdings kommt es immer noch so ein bisschen drauf an, wie man mit den Tools arbeitet. Also man kann hier gute Ergebnisse erzielen, man kann aber auch richtig schlechte Ergebnisse bekommen. Also da muss man schon auch noch Zeit und Übung reinstecken. Also ein Selbstläufer ist das auch nicht. Ja, und in dem Interview mit The Guardian äußert sich Mickey Schulman, also Suno CEO, ausführlich auch zu seiner Vision der Kritik an KI-Musik und den gerade laufenden juristischen Konflikten. Und er sieht seine Technologie als das nächste Format für aufgenommene Musik, so sagt er es wörtlich. Für ihn ist das Format der Zukunft eine Musik, mit der man spielt und die man nicht nur abspielt. Er möchte, dass Musikhören zu einer sozialen, interaktiven und gemeinsamen Erfahrung wird. Und Suno sei bewusst anders konzipiert als Modelle wie die von OpenAI. Während es bei klassischen KIs oft um Logik, Automatisierung und das Lösen spezifischer Probleme mit klarer Richtig- oder Falschbewertung geht, sei Musik völlig anders. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Es ist kein Problem, das gelöst werden muss. Und ja, und auf die Frage zu Copyright-Problematik meinte Schulman, dass Suno mit Daten aus dem offenen Internet trainiert wurde. Und ja, hier wird offenbar zwischen dem Internet und dem Urheberrecht unterschieden. Wirkliche Details sagt er nicht oder nennt er nicht und beruft sich stattdessen auf laufende Gerichtsverfahren und Geschäftsgeheimnisse. Aber er betont, dass man lieber mit der Musikindustrie zusammenarbeiten möchte, als streiten wolle. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch in eine Richtung geht wie damals bei Spotify. Da gab es ja auch erstmal Konflikte mit der Musikindustrie und inzwischen hat sich Spotify eben durchgesetzt. Ja, und zu guter Letzt habe ich euch auch noch was mitgebracht aus der Kategorie KI-Wissen. Da bin ich nämlich jetzt auch drauf gestoßen und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, weil ich es ziemlich spannend finde. Und zwar geht es um den sogenannten Mirage-Effekt. Und dieser Mirage-Effekt, der tritt auf, wenn KI Bilder analysieren soll, beziehungsweise wenn KI den Auftrag bekommt, ein Bild zu analysieren, ohne dass man ihr ein Bild gibt. KI-Systeme können bei der Bilderkennung nämlich viel schlechter sein, als es Ergebnisse von Benchmarks vorgeben. Und der Grund ist dieser sogenannte Mirage-Effekt. Multimodale KI-Modelle, die werden darauf trainiert, Bilder und Texte gemeinsam zu analysieren, um Fragen zu beantworten. Und man geht davon aus, dass ein solches System ein Bild benötigt, um eine Frage über dieses Bild zu beantworten. Also zumindest ging man bisher davon aus. Ohne ein vorliegendes Bild sollte die KI eigentlich nur mitteilen, dass ihr wesentliche Informationen fehlen. Forscher von der Stanford University haben jedoch festgestellt, dass führende Modelle mit wie GPT-5, Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.5 und auch deren Varianten ein völlig anderes Verhalten zeigen. Wenn man diesen Modellen eine Frage zu einem Bild stellt, ohne ihnen das zugehörige Bild zu geben, weisen sie nicht etwa auf das fehlende Bild hin. Stattdessen erzeugen sie bereitwillig und mit absoluter Überzeugung detaillierte Beschreibungen eines Bildes, das sie nie gesehen haben. Und dieses Phänomen, das wird als Mirage-Effekt bezeichnet. Die KI erschafft eine Art Fata Morgana. In den Tests zeigen alle modernen KI-Modelle dieses Verhalten im Durchschnitt in über 60% der Fälle über verschiedene Kategorien hinweg. Nutzt man bestimmte Prompts, die in der KI-Evaluierung üblich sind, steigt diese Rate sogar auf 90-100% an. Und die Modelle beschreiben dann selbstbewusst spezifische Autokennzeichen, Ablaufdaten oder komplexe Gehirnstrukturen, die schlichtweg nicht existieren. Sie erzeugen dabei detaillierte Folgerungsketten, die von einer echten visuellen Analyse nicht zu unterscheiden sind. Allerdings, das muss man dazu sagen, der Mirage-Effekt ist keine Halluzination. Das Problem der Halluzination ist ja in der KI-Forschung bestens bekannt. Eine solche Halluzination tritt zum Beispiel auf, wenn ein KI-Modell falsche oder unbegründete Details in einem ansonsten gültigen Kontext erfindet. Ein klassisches Beispiel wäre eine KI, die einen realen Aufsatz zusammenfasst, aber frei erfundene Zitate oder Buchquellen hinzufügt. Und das ist ja auch schon dem einen oder anderen Autoren, der mit KI gearbeitet hat, zum Verhängnis geworden, weil er oder sie die Quellen nicht überprüft hat. Bei der Bildanalyse kann eine Halluzination bedeuten, dass die KI Details zu einem tatsächlich vorhandenen Bild hinzufügt oder übersieht, um die gestellte Aufgabe scheinbar besser zu erfüllen. Der Mirage-Effekt ist anders. Anstatt nur kleine Fehler innerhalb einer echten Aufgabe zu machen, konstruiert die KI beim Mirage-Effekt einen komplett falschen, sogenannten epistemischen Rahmen. Man könnte vereinfacht auch schlicht von einem erfundenen Kontext sprechen. Die KI tut also so, als hätte sie einen multimodalen Input inklusive Bild erhalten, obwohl das nie der Fall war, und baut den gesamten weiteren Dialog auf dieser falschen Grundannahme auf. Das Tückische daran ist, eine Antwort in diesem Szenario muss in sich nicht widersprüchlich oder offensichtlich falsch sein. Sie kann völlig kohärent sein, begleitet von einer makellosen Logikkette, die perfekt zu dem von der KI imaginierten Bild passt. Und genau diese Nachahmung eines echten Wahrnehmungsprozesses macht es so schwer, den Mirage-Effekt zu erkennen, weil die bloße Logik und Überzeugungskraft der Antwort keinen Aufschluss darüber geben, ob wirklich ein Bild analysiert wurde. Bisher ging man in der KI-Entwicklung davon aus, dass hohe Trefferquoten bei Bildbenchmarks ein deutlicher Hinweis auf ein tiefes visuelles Verständnis der Modelle seien. Einige Entwickler behaupten sogar, ihre Modelle würden menschliche Experten in der Bildauswertung übertreffen. Die Entdeckung des Mirage-Effekts zeigt dagegen ein großes Problem mit bestehenden Benchmarks. Die Forscher der Stanford University berechneten einen sogenannten Mirage-Score, der vergleicht, wie gut eine KI bei einem visuellen Test ohne Bilder abschneidet, im Verhältnis zu ihrem Ergebnis mit Bildern. Und die Ergebnisse sind, man kann schon sagen, ernüchternd. In jedem getesteten Fall war die Genauigkeit, welche die Modelle ohne Bilder erreichten, höher als der zusätzliche Leistungszuwachs, den sie bekamen, wenn die Bilder tatsächlich verfügbar gemacht wurden. Im Durchschnitt behielten führende KI-Modelle im Mirage-Modus, also komplett blind, 70-80% ihrer ursprünglichen Genauigkeit bei. Einzelne Benchmarks zeigten eine Anfälligkeit von 60-99% für nicht visuelles Raten. Medizinische Benchmarks schnitten dabei besonders schlecht ab, weil sie stark von statistischen Wahrscheinlichkeiten dominiert werden, welche die KI aus ihren Text-Trainingsdaten bereits kennt. Das bedeutet im Klartext, ein Großteil der visuellen Fragen in heutigen Tests lässt sich allein durch das geschickte Analysieren des Fragetextes richtig beantworten. Zu beweisen, wie anfällig die Testverfahren sind, führten die Forscher ein weiteres Experiment durch. Sie nahmen ein reines Text-KI-Modell, und zwar Qwen 2.5, das mit 3 Milliarden Parametern im Vergleich zu heutigen multimodalen KI-Modellen sehr klein ist. Dieses Textmodell wurde auf einem der größten Benchmarks für Röntgenbilder des Brustkorbs trainiert. Allerdings wurden im Training alle Bilder entfernt. Das Modell, von den Forschern Supergesser genannt, musste also lernen, Röntgenbefunde nur anhand der Textstruktur der Frage und der Antwortmöglichkeiten zu erraten. Das Ergebnis war in der Tat verblüffend. Auf einem unbekannten Testdatensatz übertraf der Text-Supergesser nicht nur sämtliche führenden multimodalen KI-Modelle, sondern schnitt auch um durchschnittlich mehr als 10% besser ab als echte menschliche Radiologen. Der Supergesser lieferte plausible medizinische Erklärungen für seine Antworten, die von denen menschlicher Experten nicht zu unterscheiden waren. Wenn ein KI-Modell, das noch nie ein Bild gesehen hat, die besten Bilderkennungsmodelle der Welt und Ärzte in einem Sehtest schlägt, dann zieht das die Gültigkeit aller bisherigen Leistungsmessungen für multimodale KIs massiv in Zweifel. Es zeigt, dass Modelle versteckte Texthinweise und strukturelle Muster der Benchmarks perfekt ausnutzen können. Man könnte nun annehmen, dass man der KI einfach sagen muss, das Bild fehlt und um ihr Raten zu unterbinden. Es ist in der Evaluierung gängige Praxis, KI-Modelle explizit darauf hinzuweisen, dass kein Bild vorhanden ist, um sie aufzufordern, einfach so gut wie möglich zu raten. Die Studie verglich dazu das Verhalten von GPT-5.1 im unbewussten Mirage-Modus, also die KI glaubt, es gäbe ein Bild, mit dem bewussten Raten-Modus. Hier weiß die KI, dass das Bild fehlt. Überraschenderweise zeigte sich, dass die Leistung der Modelle erheblich einbricht, wenn man sie explizit zum Raten auffordert. Wenn die KI weiß, dass das Bild fehlt, agiert sie in einem konservativen, reinen Textmodus und versucht, die Antwort nur aus offenkundigem Wissen abzuleiten. Im Mirage-Modus hingegen scheint die KI auf ganz andere, verborgene Strukturen zurückzugreifen. Indem sie sich ein plausibles, visuelles Narrativ aufbaut, greift sie auf tiefere Assoziationen zu, die im Ratenmodus blockiert bleiben. Das zeigt, dass der Mirage-Effekt weit mehr ist als nur einfaches Erraten der wahrscheinlichsten Antwort. Der Mirage-Effekt hat gravierende Konsequenzen für den Einsatz von KI, insbesondere in kritischen Bereichen wie der Medizin. Wenn Nutzer einer medizinischen KI ein Bild zur Diagnose übergeben, gehen sie davon aus, dass die Antwort auf diesem Bild basiert. Was aber, wenn ein Bild beim Hochladen in einer App beschädigt wird, die Schnittstelle ausfällt oder das Bild in einem komplexen automatisierten Workflow verloren geht? Anstatt den Fehler zu melden und das Bild erneut anzufordern, versagt die KI stillschweigend. Sie erfindet ein Bild und liefert eine überzeugend klingende Diagnose. Die Studie analysierte die von der KI erfundenen Diagnosen in 5 medizinischen Fachbereichen. Röntgenbilder, MRT-Scans, Pathologie, Kardiologie und Dermatologie. Das Resultat? Die visuellen Fata Morganas der KI sind extrem krankheitsfixiert. Wenn die KI raten muss, neigt sie systematisch dazu, unter Unsicherheit die alarmierendsten Interpretationen zu wählen. Zu den häufigsten Mirage-Diagnosen gehören lebensbedrohliche Zustände wie schwere Herzinfarkte, bösartige Melanome oder Karzinome. Aber auch in anderen Bereichen sind die potenziellen Auswirkungen groß. Wenn eine KI in einer Überwachungskamera oder bei der Bildanalyse fälschlicherweise Autokennzeichen, Mindesthaltbarkeitsdaten oder Personen erfindet, die gar nicht auf dem Bild zu sehen sind, kann sich das auf die Zuverlässigkeit von Überwachungssystemen, Qualitätskontrollen oder auch autonome Agenten auswirken. Denn die bisherige Reaktion der Forschung auf fehlerhafte Benchmarks bestand meist darin, einfach neue, noch komplexere Tests zu entwickeln. Das ist jedoch ein Kampf gegen Windmühlen. Sobald ein neuer Benchmark im Internet veröffentlicht wird, wird er von den Webcrawlern erfasst und landet unweigerlich in den Trainingsdaten der nächsten KI-Generation. Die Forscher aus Stanford präsentieren mit BeClean einen grundlegend neuen methodischen Lösungsansatz. BeClean ist ein sogenanntes Post-Hoc-Framework, mit dem sich jeder bestehende Benchmark nachträglich bereinigen lässt, um echte visuelle Fähigkeiten messbar zu machen. Der Ablauf ist logisch und effizient. Zunächst lässt man alle zu testenden KI-Modelle den Benchmark im Mirage-Modus durchlaufen, also komplett ohne Bilder. Jede Frage, die auch nur von einem einzigen Modell ohne Bild richtig beantwortet wird, gilt als kompromittiert. Diese Fragen verraten, dass sie durch Vorwissen, versteckte Muster oder Texttricks lösbar sind. Im nächsten Schritt werden all diese kompromittierenden Fragen gnadenlos aus dem Benchmark gelöscht. Zurück bleibt der BeClean-Benchmark, der ausschließlich Fragen enthält, die zwingend visuelle Informationen erfordern. Die Anwendung dieser Methode auf bestehende Top-Benchmarks war drastisch. Als die führenden KI-Modelle dann auf den bereinigten rein visuellen Fragen getestet wurden, stürzten ihre Erfolgsquoten deutlich ab. Bei MicroVQA beispielsweise fiel die Leistung von GPT-5.1 von 61,5% auf 15,4%. Zudem veränderten sich die Ranglisten der Modelle. Frühe Rankings wurden also massiv durch das nicht visuelle Raten verfälscht. BeClean ermöglicht somit erstmals einen echten visuell fundierten Vergleich von KI-Systemen. Ja, also spannend finde ich, und das stellt nochmal einiges in Frage, was wir bisher schon als fast selbstverständlich angenommen haben im Bereich der Bild-KI und gerade auch im Bereich der Medizin und der Auswertung von ja, darstellenden Diagnostiken. Das muss also hier alles nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Aber es ist natürlich auch gut, dass man auf diese Weise diesen Dingen auf die Schliche kommt und auch Möglichkeiten hat, das Ganze dann zu bereinigen. Und ich denke, zukünftige Modelle werden dann entsprechend anders optimiert. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Yusuf dann nächste Woche auch wieder am Start. Das heißt, wir sind dann wieder zu zweit und werden euch dann wieder gemeinsam hier das Ganze präsentieren. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht viel mehr, als euch zu danken, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und ich freue mich selbstverständlich sehr, wenn ihr auch das nächste Mal hier wieder einschaltet. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da oder ein Abo oder auch einen Kommentar, was ihr möchtet. Eine gute Zeit für euch und bis dann. Tschüss, euer Christian.